durchgehen will. Das fünfte Buch Mose nach den Psalmen und Jesaja ist das Buch, was im Neuen Testament am meisten zitiert wird. Ja, also im Neuen Testament wird öfter aufs Alte Testament Bezug genommen und am meisten die Psalmen, das zweite Jesaja und dann an dritter Stelle schon das fünfte Buch Mose. Zum Beispiel wird vielen bekannt sein, als Jesus in der Wüste vom Teufel zu Fall gebracht werden soll. Ja? Und der Teufel versucht ihn mit der einen oder anderen Frage zu locken. Und dann wehrt Jesus seine Angriffe dreimal mit Worten aus diesen Anfangskapiteln von 5. Mose ab. Vielleicht hatte Jesus in dieser Fastenzeit, die dem vorausgegangen war, gerade besonders intensiv dieses Buch studiert. Damit man unseren Abschnitt einordnen kann, nämlich die Kapitel von 5 bis 11, beginne ich mit ein paar Worten zum Aufbau von 5. Mose. 5. Mose ist ein dickes Buch. Der Mittelteil ist das Gesetz, die Kapitel 12 bis 26, die Auslegung des Gesetzes. Da geht es um alle möglichen Fragen des Zusammenlebens und des Lebens mit Gott. Zum Sabbat wird da was gesagt und zu den Feiertagen, die das Volk einhalten soll. Und welche Anteile den Priestern zustehen bei den Opfern und wie mit Sklaven umzugehen ist und was bei der Kriegsführung beachtet werden soll und wie man mit Eigentum umgeht und besonders, wenn es da Delikte gibt. Also alle möglichen religiösen und zivilrechtlichen Sachen werden da geregelt. Das ist aber heute nicht unser Thema. 5. Mose hat eine lange Einleitung und einen langen Schluss. Die Einleitung sind 11 Kapitel, das ist die Vorrede von Moses. Und nachher, nach dem Gesetz, kommt noch die Bundeserneuerung und es geht immer noch ein bisschen weiter. Es gibt so einige Anhänge an das Gesetz. Genau, und heute soll es um diese Vorrede gehen. Warum nimmt sich da Mose so viel Zeit, das alles einzuleiten? Und das kann man nochmal einteilen in zwei Teile, die ersten 4 Kapitel und dann Kapitel 5 bis 11. Die ersten 4 Kapitel sind im Wesentlichen ein Rückblick. Wo sind wir hergekommen? Was ist bis jetzt passiert? Mose guckt da nochmal zurück in der Geschichte und dann in Kapitel 5 bis 11 beginnt er mit den 10 Geboten und dann kommt eine längere Ermahnung. Und um diesen Teil soll es heute gehen. Gut, kommen wir gleich wieder drauf. Also in diesen 5 Kapiteln, in dieser Vorrede, da geht es um Fragen wie, was ist das eigentlich für ein Gott, der uns dieses Gesetz gegeben hat? Und worum geht es in diesem Gesetz in der Hauptsache? Was ist so der Leitgedanke? Und warum sollen wir dieses Gesetz befolgen? Und warum gibt der Herr gerade uns dieses Gesetz? Und was passiert, wenn wir das Gesetz nicht halten können? Also Mose berührt in diesen Kapiteln einige Aspekte auch geistlichen Lebens, die im Neuen Testament nicht so viel anders sind. Wo befindet sich das Volk Israel? Wir sehen, ist auf Englisch, aber wir sehen unten das Land Moab und dann oben sehen wir the Plains of Moab, die Tiefebene Moabs, die moabitische Tiefebene, in deutschen Übersetzungen die Steppe Moabs, fällt hier ein bisschen auseinander, also das da oben, Plains of Moab, direkt am Jordan, das ist immer noch Einflussgebiet von Moab und die Moabiter, deren Herrschaftsgebiet hat sich auch ein bisschen verschoben, aber Israel ist also aus Ägypten rausgekommen und befindet sich jetzt hier auf der rechten Seite vom Jordan, auf der Ostseite in diesen Steppen Moabs und möchte also rüber nach Kanaan. Und bevor das losgeht, hält Mose seine große Abschiedsrede. Und am Anfang von 5. Mose befindet sich also das Volk da. Und nach diesen, 34 Kapiteln oder so, befindet sich das Volk Israel immer noch dort. Also es geht hier nicht voran im Sinne von, also hier passiert nichts. 5. Mose ist eine Rede von Moses oder je nach Einteilung 3 oder 4 Reden von Moses, aber Moses spricht zum Volk, ja, also hier ist kein, die sind nicht auf der Wanderung, die Wüstenwanderung, das war in 4. Mose, das ist vorbei, die Eroberung von Kanaan kommt im Buch Josua, das ist noch nicht so weit und in dieser Zwischenzeit möchte jetzt Mose seinem Volk einiges auf den Weg geben. Und Ne? Und in diesem Abschnitt, das ist jetzt nicht so ganz systematisch, dass er Punkt für Punkt durchgeht, sondern es ist eine Mahnrede und er möchte ihnen was mit auf den Weg geben. Es ist so, wie wenn eine Mutter ihrem Kind sagt, ja, was auf Klassenfahrt geht, hier, denk an das und hast du das dabei und so, ja. Wiederholt sich dabei vielleicht auch mal, Mose wiederholt sich auch. Ist jetzt nicht so ganz erstens, zweitens, drittens, sondern verschiedene Themen kommen da öfter auf. Oder stellen wir uns vor, ein Fahrlehrer, ja. Ein Fahrlehrer, der muss sicherstellen, der Schüler kennt die Regeln, ja. Okay, er muss die und wiederholt die vielleicht, denkt dran, ja. Aber es ist nicht damit getan, dass er die Regeln kennt, sondern er muss auch das Auto beherrschen, ja. Also dann sagt er vielleicht, hier, jetzt ist mal Gangschalten dran und so, ja. Oder Außenspiegel so und so bedienen oder so. Und es reicht nicht, auch nur das Auto zu beherrschen und die Regeln zu kennen, sondern ich muss die anderen Verkehrsteilnehmer im Blick haben, ja. Und dann sagt der Fahrlehrer vielleicht mal hier, pass auf, was da vorne kommt, ja. Also es sind verschiedene Sachen, die beachtet sein wollen. Und es reicht auch nicht, dass ich nur die Regeln kann und dass ich nur das Auto beherrsche und dass ich den Verkehr im Blick habe. Ich muss auch wissen, wo ich eigentlich hin will, ja. Und wie ich dahin komme, ja. Und wie das vielleicht in der Fahrschule gehen könnte, hier denk an das und pass auf da und weißt du noch und so. So ein bisschen in dem Stil ist das hier in diesen Kapiteln auch. Ich habe kürzlich ein neues Wort gelernt, Dodekaeder. Ein Dodekaeder ist laut Definition ein Körper mit 12 Flächen und zwar normalerweise 12 gleichen Flächen. Und gibt sicher hier gescheite Leute, die das schon gewusst haben. Warum bringe ich das? Weil ich heute in 12 Punkten sagen will, was Mose alles so sagt. Den Dodekaeder kann man auch so darstellen, ja, die aufgefalteten Flächen, das lasse ich jetzt mal so stehen und so verschiedene Felder gehen wir jetzt mal an. Also es geht los in 5. Mose 5, die Verse 1 und 2. Mose rief ganz Israel zusammen und sagte, höre Israel auf die Vorschriften und Bestimmungen, die ich euch heute verkünde. Lernt sie, bewahrt sie und tut sie. Jahwe, unser Gott, hat am Horeb, also am Sinai, einen Bund mit uns geschlossen. Und dann fängt Mose damit an, die 10 Gebote nochmal aufzulisten. Die kennen wir eigentlich aus 2. Mose 20. Am Sinai waren die bekannt gegeben und jetzt wiederholt er die. Und da ist auffällig, ich lese mal Verse 12 bis 15 noch, aus den 10 Geboten, achte auf den Sabbattag und reserviere ihn für Gott. Denn so hat Jahwe, dein Gott, es dir befohlen. 6 Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Rind oder Esel oder dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Auch dein Sklave und deine Sklavin sollen ruhen wie du. Denk daran, dass du selbst Sklave in Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat zu feiern. Und wer die 10 Gebote gut kennt, dem fällt auf, dass die Begründung vom Sabbatgebot hier eine andere ist als vorher in 2. Mose. Warum sollte der Sabbat gefeiert werden? 6 Tage Arbeit und dann ein Tag Ruhe. Weil Gott das Gleiche gemacht hat. Ne? Gott hat die Erde geschaffen in 6 Tagen und hat am 7. Tag geruht. Und so wird in 2. Mose gesagt, und du darfst, sollst das auch tun. Und hier steht es jetzt aber, denkt dran, ihr seid aus Ägypten raus und du kannst ruhen und dein Sklave kann ruhen. Also Mose legt das Gesetz aus, aber er begründet es neu. Gottes Ruhen am 7. Tag ist ein guter Grund, es ihm gleich zu tun. Aber Mose bindet dieses Gebot in Israels eigene Geschichte ein. Die Befreiung aus Ägypten ist auch ein guter Grund, den Sabbat zu halten. Das Volk ist nun als Ganzes zur Ruhe gekommen und darf das jede Woche wieder nacherleben. Außerdem hat Mose in seiner Auslegung immer wieder die Armen im Blick in 5. Mose. Und er argumentiert, gönne dem Sklaven seinen Ruhetag. Das war zwar in 2. Mose auch schon erwähnt, aber sagt es jetzt nochmal, du weißt selbst, was es heißt, Sklave zu sein. Es ist also kein neues Gesetz, keine andere Gesetzgebung, die Mose hier bringt, aber es ist eine Konkretisierung, es ist eine Zuspitzung, angepasst an die neue Lage. Sie waren jetzt 40 Jahre in der Wüste unterwegs, mehr oder weniger unter sich. Sie kommen jetzt in ein Land, da setzen sie sich mit den Feinden auseinander, da wird auf Dauer dann Landwirtschaft betrieben. Das sind ein paar andere Fragen, die da auftauchen, aber das Anliegen Gottes bleibt das gleiche. Das fünfte Buch Mose heißt ja auch Deuteronomium, ein bisschen schwieriges Wort. Im Englischen ist Deuteronomy gebräuchlicher. Die sprechen nicht von Fifth Book of Moses, das sagen die so nicht, glaube ich. Ne? Das hat ja auch was für sich, diesen fünf Büchern ihre eigenen Namen zu geben und nicht einfach nur durchzuzählen, erstes, zweites, drittes. Ja? Allerdings ist Deuteronomium, das heißt also das zweite Gesetz, ist ein kleines bisschen irreführend, denn es ist nicht wirklich ein neues Gesetz oder es ist jetzt nicht der erste Band und jetzt kommt der zweite Band, ja, sondern es ist das gleiche Gesetz, aber es wird wiederholt, es wird dem Volk neu vorgelegt und es wird auch ausgelegt und vertieft. Und wir können Gottes Gesetz nicht beliebig verändern, aber es muss manchmal neu rausgefunden werden, was heißt es heute in unserer Situation und wie können wir es umsetzen. Zweiter Punkt, Gott zu begegnen ist lebensgefährlich. Mose erinnert das Volk daran, wie sie am Sinai Gott erlebt haben. Und damals sagten sie, und ich zitiere aus 5. Mose 5, 26 und 27, da sagte das Volk am Sinai, welcher sterbliche Mensch hätte wie wir die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer gehört und wäre am Leben geblieben? Geh du, du Mose, geh du allein hin und höre, was Jahwe, unser Gott, uns sagt. Du sollst uns dann alles weitergeben, was Jahwe, unser Gott, dir sagt, und wir wollen es hören und tun. Es ist eine allgemein biblische Tatsache, dass ein Mensch dem heiligen Gott nicht einfach so gegenübertreten kann, sondern dass die Menschen von Todesangst erfüllt sind. Wenn Gott auftritt, hat das was Unheimliches. Dieser heilsame Schock vom Sinai sollte ihnen in den Gliedern sitzen. Das ist ein Bild von einem Brand aus Mosbach, wo ich zwar nicht geboren bin, aber groß geworden bin. Ich war vor einem Monat da. Wir wollten abends Gebetsstunde machen. Ich sollte ein bisschen was erzählen von unserer Arbeit. Und spät Nachmittag kriege ich einen Anruf, Jochen, wir wissen nicht, ob wir das heute Abend machen können, hier brennt's, richtig. Und ja, Verkehr ist ein bisschen lahmgelegt und wissen auch nicht, ob alle so und in der Luft, Leute sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Ist ein Einkaufszentrum, was da gebrannt hat, ich glaube ein Mediamarkt und ein großer Rewe zusammen. Und man kann, glaube ich, ahnen, auch wenn die Beleuchtung nicht so ganz toll ist, aber da kann einem schon Angst werden, wenn man da zu nah dran ist. Ja? Und dieser Rauch, also wenn man sich den Sinai so ein bisschen vorstellt, ja, Feuer und Rauch, und das ist überwältigend und man sucht das weiter. Ja? Und die Israeliten haben gesagt, Mose, geh du dahin, mach du die Feuerwehr, ja, und wir halten uns ein bisschen abseits. Dieser heilsame Schock vom Sinai sollte ihnen in den Gliedern sitzen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das sollte sie vom Unglauben und von falschen Wegen abhalten. Nun hat aber das Volk trotz des Feuers Gottes Reden überstanden und ist verwundert, dass das möglich war. Und es ist sich überhaupt nicht sicher, ob das denn so weiter gut gehen wird. Deswegen bitten sie Mose als Vermittler zu fungieren. Und sie versprechen, dass das, was von ihm dann sie gesagt bekommen, dass sie das als Gottes Wort auffassen. Und der Herr stimmt dem zu. Und mit diesem Abschnitt ist die grundsätzliche Frage aufgeworfen nach einem Mittler. Wer kann zwischen uns und Gott vermitteln? Damals hat Mose das zeitweise mal erfüllt und gemacht. Und eine teilweise Antwort findet sich nachher in 5. Mose in Kapitel 18, wo Mose sagt, es werden später Propheten kommen und hört auf die, ja, also wenn es die richtigen sind, ja. Auch die vermitteln Gottes Wort. Und also das ist eben auch eine Teilantwort, aber die letztgültige Antwort natürlich finden wir im Neuen Testament, wo es heißt, es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Brauchen wir wirklich einen Vermittler? Mir hat kürzlich jemand, der in einer Reha war, gesagt, da gab es auch psychologische Betreuung und er hatte mit dem Psychologen, kam er irgendwie auf Gott zu sprechen. Und für diesen Psychologen war der Gedanke, dass also Gott verlangt, geehrt zu werden. Das war für ihn irgendwie ein neuer Gedanke. Ich weiß nicht, wer da wem geholfen hat. Das war dem irgendwie fremd, dass man das vielleicht in seine Lebensplanung einbeziehen sollte, was Gott von mir will und so. Aber eigentlich ist es selbstverständlich. Und für die Israeliten ist das eine Vorgabe. Ja? Sie sollen Gott ehren. Und zu der Zeit war ihnen auch sehr bewusst, wir müssen das und wir wollen das. Und wir nehmen Gott ernst. Und dann ist es so, wenn jemand Gott ernst nimmt, dann muss er nicht Angst vor ihm haben. Ja? Wer Ehrfurcht hat, braucht keine Furcht zu haben. Denn es ist ja Gottes Anliegen, mit seinen Menschen in Verbindung zu treten. Und er macht ja Zusagen. Und vorhin im Lied, wenn ich es selbst nicht schaffen kann, nimmt er mich in seinen Arm. Ja? Also Gott ist ja nicht feindlich, aber als der, der er ist, müssen wir ihn erstmal ernst nehmen. Als Menschen sind wir von uns aus nicht fähig, Gott angemessen zu ehren. Dass wir die richtige Einstellung zu ihm haben, das ist auch Gottes Werk in uns. Später in 5. Mose sagt Mose, der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern, ja, oder wörtlich am Herzen beschneiden. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig zu lieben. Dritter Punkt, das oberste Gebot ist, Gott zu lieben und ihn allein. Ich lese Kapitel 6, die Verse 4 bis 5. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Die Worte werden uns bekannt vorkommen. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein ist der Text nicht so leicht zu verstehen. Man könnte auch wiedergeben, der Herr, unser Gott, ist einer, also ein einziger, nicht mehrere, ja, so als ging es um die Einheit Gottes. Aber damals, als Mose mit den Israeliten spricht, stand das ja nicht zur Debatte, wie viele Gott ist, sondern welchem Gott folgen wir in Zukunft? Die Ägypter, die haben andere Götter gehabt, ja, die Kanaaniter, wo wir jetzt hinkommen, die haben andere Götter, wem folgen wir? Und deswegen ist die Übersetzung der Herr allein, also kein anderer und keiner neben ihm, wohl schon die treffende. Nun wird aus diesem Vers unmissverständlich klar, dass Liebe mehr ist als ein bloßes Bekenntnis oder ein schönes Gefühl. Liebe schließt das Tun mit ein. So wie auch bei Jesus, der in der Bergpredigt sagt, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und wir sollten uns nicht wundern, dass Liebe befohlen wird, ja, du sollst Gott lieben. Lieben heißt liebevoll handeln. In der politischen Sprache von damals war es üblich zu sagen, dass ein Verbündeter oder Bundespartner den anderen lieben soll. Das heißt, ihm zur Treue verpflichtet ist. Und Jahwe und Israel sind ja Bundespartner. Ja? Sie haben einen Bund geschlossen und das war damals bekannte Sprache sozusagen, dass der, mit dem der Bund geschlossen war, dass der eben seinem Oberherrn treu sein sollte, ihn lieben sollte und die Regeln, auf die man sich geeinigt hatte, einhalten sollte. Und diese zwei Verse sind eine Zusammenfassung und beantworten die Frage, worum geht es bei den ganzen Anweisungen des Gesetzes eigentlich? Diese Verse sind sozusagen Merksätze und finden sich so oder ähnlich noch öfter in dem Buch. Und als Jesus gefragt wird, was ist das oberste Gebot, heißt es, das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Jesus antwortet da gewissermaßen aus dem jüdischen Katechismus, ja. Katechismus, was früher die Konfirmanden gelernt haben, Frage und Antwort, seit Jahrhunderten im Gebrauch, ja. Und das war so im jüdischen Lernen, ja, was ist das oberste Gebot und dann war das die Antwort. Es gibt ja dieses Lied, Oh Happy Day, ja. Oh Happy Day, Oh Happy Day. Und dazu gibt es auch Strophen, nicht nur diesen kurzen Refrain. Ich habe das auf einer Tasse aufgedruckt und da heißt eine Strophe, Oh happy bond that seals my vows to him who merits all my love. Let cheerful anthems fill his house while to that sacred shrine I move. Also so ungefähr, oh seliges Versprechen, das meinen Eid für ihn besiegelt, für ihn, der meine ganze Liebe verdient. Lass fröhliche Hymnen sein Haus erfüllen, wenn ich mich zu seinem Heiligtum begebe. Also hier singt jemand, der von Gott vereinnahmt ist, ja. Denken wir an die Rettung aus einer ernsten Notlage, zum Beispiel aus einer Schneelawine. Ja? Jemand, der verschüttet ist und von der Bergwacht aufgespürt und freigeschaufelt wird, wird seinen Rettern ewig dankbar sein. Und was hat Gott zu unserer Rettung unternommen? Und erst recht, was hat Gott zu Israels Rettung und zu unserer Rettung unternommen? Und deswegen ist eigentlich das die automatische und angebrachte Antwort der Liebe. Interessanterweise gebraucht das Hebräische hier die Begriffe von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und nachher bei Jesus im Evangelium heißt es noch und von ganzem Verstand. Das ist mit dabei. Ja? Wenn der Hebräer vom Herz spricht, dann ist das Gefühl und auch Denken und auch Wille. Und deswegen kann Jesus das da so erweitern. Und das ist also eine sinngemäße Übersetzung sozusagen. Vierter Punkt. Was der Herr verlangt, ist nur alles. Mose kommt zur Sache und stellt die Frage, Israel, was fordert Jahwe, dein Gott, von dir? Und das haben wir schon gelesen bekommen. Auch wieder so gewissermaßen im Katechismus-Stil, Frage und Antwort. Mose wird nachher, wie gesagt, das ganze Gesetz noch im Einzelnen durchgehen. Wenn er also hier fragt, was Gott verlangt, dann fragt er, worum geht es im Allgemeinen? Was sind die Leitprinzipien von unserem Verhalten? Und wie lässt sich Fehlverhalten verhindern, so im Großen und Ganzen? Und die Antwort klingt einfach. Er verlangt nichts weiter als, oder es geht eigentlich nur darum, dass, aber dieses nur, dieses eine, ist eine große Nummer. Haben wir also vorhin schon gelesen bekommen. Nichts anderes, als dass ihr ihn achtet und immer seinen Wegen folgt, dass ihr ihn liebt und von ganzem Herzen und mit aller Hingabe dient, ja? Also Verse wie diese zeigen, dass es auch im Alten Testament nicht einfach um äußerliche Rituale ging. So im Sinne von Hauptsache das richtige Opfer zur richtigen Zeit und Gott ist mit den Menschen zufrieden. Das war bei Mose nicht so. Das war auch davor schon, ganz am Anfang bei Kain und Abel, auch nicht so. Die haben beide geopfert, ja, aber es geht um die Einstellung. Und auch nachher bei allen anderen Propheten, Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Ja. Gehorsam ist größer als Opfer bei Samuel. Also das war immer so, dass Gott nach dem Herzen fragt. Was der Herr verlangt, ist nichts Außergewöhnliches oder Unerhörtes, sondern einfach Gottesfurcht, Liebe und Gehorsam. Das aber in aller Entschiedenheit und rückhaltlos. Im Übrigen haben wir auch die Jahreslosung, ne? Alles geschehe in der Liebe. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Mose führt als Begründung für den Gehorsam einige Eigenschaften und Taten Gottes an. Mit was für einem Gott hat Israel es zu tun? Und das erste war, der Herr ist der Schöpfer. Das ist eigentlich schon Grund genug, ihm zu folgen. Zweitens, und er hat sich Israel zugewandt wie keinem anderen Volk. Und sie können auf ihre Geschichte zurückschauen, sind aus 70 Leuten ein ganzes Volk geworden. Und auch am Schluss, gehorsam zu sein, geschieht dir zum Guten. Du wirst bezeugen können, das war eine gute Wahl und ich bin damit gut gefahren. Aber bringt Gehorsam gegenüber Gott nicht auch Leiden mit sich? Immerhin sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Und insofern würde ich schon sagen, dass Jesus seinen Nachfolgern mehr abverlangt als Gott von seinem Volk im alten Bund. Die Nachfolger von Jesus haben aber auch einen vollständigeren Blick auf das, was Gott getan hat. Die Taten Gottes, die die Israeliten mitbekommen haben, waren die Plagen in Ägypten und der Durchzug durch das Rote Meer und die Erscheinung am Sinai und die Versorgung in der Wüste. Und die Taten Gottes, die wir mitbekommen haben, ist das ganze Leben von Jesus auf dieser Erde. Also wir erfüllen das Gesetz, in dem unser ganzes Leben Gott gehört. Wir bewundern und besingen Gott in der Anbetung, dann soll unser Lebensstil auch zu diesem Bekenntnis passen. Fünftens, Mose spricht zu einem Volk, das früher versagt hat. Es hatte sich von Gott abgewandt und ein goldenes Kalb gegossen. Das darf nicht wieder passieren. Und dieser Vorfall zeigt etwas von der Unfähigkeit des Menschen, seinen eigenen Versprechen treu zu sein. Wie konnte das geschehen, kann man sich denken, ja? Ausführlicher war das geschildert in 2. Mose 32. Auslöser war ja, dass Mose nicht wieder auftauchte. Der ging auf den Sinai und kam nicht zurück, 40 Tage lang. Ja. Ich war vor 2 Jahren mit Kollegen in der Türkei und in Izmir, das ist das alte Smyrna, ja. War da schon mal jemand? Hat irgendwas angeschaut? Ja. Also gibt es ein paar Ruinen zu besichtigen. Nicht furchtbar viel, aber gibt ein Areal und da sind wir halt hin. Und das ist ein bisschen eine größere Anlage und wir haben uns aus den Augen verloren. Ja, und wollten halt nachher uns wieder treffen, um zum Bus zurückzulaufen. Der hatte woanders geparkt. Ja, ich fragte mich, wo sind die anderen? Ja? Und bin ein bisschen unruhig geworden, weil eigentlich so dann war Zeit wieder aufzubrechen. Ja. Und wenn ich jetzt gehe, sie suchen, dann suchen sie mich da und so. Ne? Was machst du? Hab versucht mit dem Handy, aber wie gesagt, Ausland und ich hatte das noch mit dem Roaming noch nicht drauf, wie das geht. Hat nicht geklappt mit der Verbindung. Ja, und ich war ein bisschen sauer, weil die könnten ja auch mal gucken, was mit mir ist. Ne? Und wenn ich jetzt allein mich auf den Weg zum Bus mache und ich gehe dann auf dem Weg zum Bus verloren, dann bin ich weder beim Bus noch bei der Gruppe, ist auch nicht gut. Naja, sie sind dann aufgetaucht, aber ich war ein bisschen sauer. Ne? Und da sagt der Kollege, Jochen, wir gehen doch nicht ohne dich hier weg. Und das war eben so eine Sache des Vertrauens und der Solidarität zwischen den Kollegen. Ja? Und hier war es aber Gott und sein Mittler, der nicht aufgetaucht ist und wo blieb der denn? Und aber Mose hatte gesagt, ich gehe da. Ich meine, die Israeliten hatten ja gesagt, geh du und mach das. Ja. Und wir sind natürlich schnell dabei, irgendwie entlastende Faktoren geltend machen zu wollen. Ja. Aber sie haben sich ein Kalb gegossen. Ne? Und die belastenden Faktoren sind mit Sicherheit hier die stärkeren. Also, ob es jetzt Kalb ist oder Stier, das Wort ist Kalb. Ja? Aber manche sagen, könnte vielleicht so satirisch irgendwie, haben sich da so ein Kälbchen zum Führer gemacht, ja? So ein bisschen abfällig könnte das vielleicht gemeint sein, sagen manche. Aber wie gesagt, ist immer vom Kalb die Rede. Und ja, man weiß, dass eben sowohl in Ägypten als auch in Kanaan und in der heutigen Türkei, in Kleinasien, war eben das mit dem Sturmgott verbunden oder auch mit anderen Göttern. Die Vorstellungen weichen da ein bisschen voneinander ab und manche sagen auch nur, das ist praktisch nur das Reittier von dem Gott, den man sich darüber vorstellt, aber ist egal letztlich. Es ist ein Götzenbild und es ist total gegen das erste und zweite Gebot. Und ja, also es soll nicht wieder vorkommen, aber Mose ahnt schon am Schluss des Buches, auch wenn sie es gut meinen, das Volk wird das nicht hinkriegen und wird auch in Zukunft wieder nicht treu sein. Ich meine, wir werden wahrscheinlich uns nicht so eine Figur machen und davor niederfallen, aber ein Götze ist immer das, was Gott Konkurrenz macht. Ja, ein Götze ist immer das, was meine Prioritäten bestimmt, was meine Fantasie beflügelt, wo ich meine Kräfte reinsetze. Und ich glaube, das ist dann uns auch nicht so fremd, dass es Sachen geben kann, die irgendwie mit Gott in Konkurrenz treten. Kürzlich kam im Fernsehen was über Waldbrände, ja, sehr gefährliche, schlimme Waldbrände und andere, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, weil sie gewissermaßen den Kreislauf am Laufen halten. Und war dann die Frage mit dem Feuer, ja, und dann kam der Moderator auf den auf die griechische Sage und den Prometheus zu sprechen, ja, der hätte also wurde damals gesagt, den Göttern das Feuer entwendet und es den Menschen gegeben. Aber in Wirklichkeit wissen wir ja, wir haben uns das Feuer zunutze gemacht und wir sind die Götter und wir bestimmen, wie das Feuer auf dieser Erde eingesetzt wird. Und da dachte ich so, ja, ist natürlich richtig, dass es das Feuer etwas ist, was uns gegeben ist, was wir nutzen können und wir können es auch klug oder nicht so klug einsetzen, aber dieses Selbstvertrauen, wir kriegen das schon hin, ja, und wir bestimmen, wo es brennt und wo es nicht brennt, ja, das klang mir doch irgendwie ziemlich überheblich. Wie ging es nach diesem Abfall vom Herrn weiter? Sechstens, der Mittler Mose tritt für das Volk ein. Das ist ein recht kurzer Punkt, aber ich möchte sagen, wie tritt Mose für das Volk ein? Also er betet ja für sie. Kapitel 9, 26 bis 27. 26 bis 29. Ich betete zu ihm und sagte, und das finde ich jetzt interessant, wie er für das Volk eintritt. Herr, Jahwe, vernichte dieses Volk doch nicht, dein Eigentum, das du mit deiner großen Macht befreit und aus Ägypten herausgeführt hast. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Jakob. Achte nicht auf die Sturheit dieses Volkes, auf seine Gottlosigkeit und Sünde, damit man in dem Land, aus dem du uns herausgeführt hast, nicht sagt, weil Jahwe sie nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen versprochen hat, und weil er sie hasste, hat er sie hinausgeführt, um sie sterben zu lassen. Sie sind doch dein Volk und dein Eigentum, das du mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm herausgeführt hast. Und ja, also was trägt Mose zugunsten des Volkes Gott vor? Es ist doch dein eigenes Volk. Du hast doch schon so viel in diese Menschen investiert und du hast doch ihren Vorfahren ein Versprechen gegeben, sei dem treu und stell dir vor, die Ägypter kriegen das mit, den Untergang Israels und sagen, der Gott Israels ist unfähig und bösartig noch dazu. An dieser Art zu beten zeigt sich, wie Mose den Herrn kennengelernt hat. Er sagt, rechne nicht mit ihrer Widerspenstigkeit, Gottlosigkeit und Sünde, sondern richte dich vielmehr nach deinen eigenen Worten. Das ist eine Anleitung zum Beten, finde ich. So können wir für Völker beten, die Gott nicht kennen. Hier ist das letzte Wycliffe-Magazin, ich habe ein paar Nummern dahingelegt. Da ist hinten immer ein Volk vorgestellt. Hier zum Beispiel die Iranun auf den Philippinen, unten auf Mindanao sind die ein Volk und kein kleines Volk, ja. Und zeigen aber bis jetzt kein Interesse. Aber so, klar, Mose betet für Israel und Israel war natürlich Gottes ganz besonderes Volk. Aber trotzdem wissen wir ja, dass letztlich Gott alle Völker beansprucht. Ja? Und mit Jesus ist es so, dass die gute Nachricht allen gilt. Und deswegen kann man, so wie Mose hier, auch für andere Völker beten. Siebtens, werden wir uns darüber klar, wie sehr wir bevorzugt sind, ohne Verdienst. In Kapitel 7, Verse 6 bis 8, da steht, und das ist, dann nimmt Mose eben so eine mögliche falsche Einstellung auf, ja. Du bist ein Volk, das ausschließlich Jahwe gehört. Jahwe, dein Gott, hat dich aus allen Völkern der Erde erwählt und zu seinem Eigentum gemacht. Jahwe war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt, ihr seid ja das Kleinste unter ihnen, sondern weil er euch liebte und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, und so weiter. Also Mose sagt, ihr seid nichts Besonderes. Im Vergleich mit anderen habt ihr keine beachtliche Größe vorzuweisen. Es war Gottes eigener Entschluss, sich euch zu widmen und mit euch Geschichte zu machen, einfach weil er es wollte. Deswegen hat er euch den Ägyptern abgerungen. Das geschah aus Liebe. Gott liebt Israel, weil er Israel liebt. Und nun seid ihr ein besonderes Volk, in zweierlei Hinsicht sein eigenes und ein heiliges. Aus diesem Status folgt der Wandel und das Gleiche gilt für uns Christen. Wir haben nichts vorzuweisen. Es gibt nichts, was wir in die Waagschale werfen könnten zu unseren Gunsten. Wir sind bei Gott nicht privat versichert. Wir haben auch kein Casting bestanden oder uns sonst irgendwie qualifiziert. Schon eher könnte man sagen, wir haben das Große losgezogen. Er war es, der uns ausgesucht und berufen hat. Achtens, bildet euch nichts auf eure eigene Leistung ein. Noch so eine mögliche Fehlhaltung, in der man jetzt das Gesetz annehmen könnte und das Verhältnis zu Gott definieren könnte. Also erstens, sie sind nichts Besonderes. Zweitens, bildet euch nichts auf eure Leistung ein. Kapitel 8, Verse 12 und dann 17 und 18. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, also dann in dem neuen Land und so weiter, dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, der Kraft meiner Hände. Denk vielmehr an Jahwe, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute tut. Also Mose wendet sich gegen dieses falsche Denkmuster. Wenn es euch gut geht, dann bildet euch nicht ein, ihr könntet jetzt ohne Gott weitermachen. Das wird nicht gut gehen. Es ist eine Selbstüberschätzung. Dass ihr erreicht habt, was ihr erreicht habt, das verdankt ihr der Bundestreue Gottes. Er war es, der euch die Möglichkeiten gegeben hat und euch beschenkt hat und so soll es auch weitergehen. Erfolg birgt eine gewisse Gefahr, nämlich Selbstzufriedenheit und Selbstgenügsamkeit. Aber alles, was wir zustande bringen, kriegen wir nur hin, weil Gott uns die Fähigkeit und die Mittel gibt. Ob das ein schmackhaftes Mittagessen ist, was gelingt, oder ob es das Erstellen eines imposanten Gebäudes ist, was gelingt, Gott hat uns dazu ausgerüstet. Wenn wir in Wettbewerben Preise erringen oder im Beruf Auszeichnungen erhalten, dann mag das ja gerechtfertigt sein, ja? Aber es ist Grund zur Dankbarkeit, dass Gott uns dazu befähigt und das ermöglicht hat. Das Völkerschlachtsdenkmal in Leipzig habe ich mal hier so in kleiner Anlehnung an die Ägypter am Roten Meer, die Völkerschlacht zwischen Ägypten und Israel, die letztlich nicht stattgefunden hat. Und das stille Wasser, das passt auch ganz gut. Denkt daran, neuntens, wie ihr den Segen und das Gericht Gottes erfahren habt. Und da lese ich aus Kapitel 11, Verse 3 bis 7. Genau, wer eine Bibel dabei hat, ist im Vorteil. Sie wissen nicht, was er mit Pharao, dem König von Ägypten, und seinem ganzen Land getan hat, was er mit dem Heer der Ägypter machte, mit ihren Pferden und Wagen, über die er das Wasser des Schilfmeers fluten ließ, als sie euch verfolgten. Jahwe richtete sie so zugrunde, dass niemand mehr von ihnen zu sehen war. Sie wissen nicht, gemeint sind die Kinder, die jetzt danach kommen, die nächste Generation, sie wissen nicht, was er dann in der Wüste mit euch gemacht hat, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Sie wissen auch nicht, was er mit Datan und Abiram, den Söhnen von Eliab ben Ruben, machte. Wie die Erde ihr Maul aufriss und sie mitten im Volk samt ihren Familien, ihren Zelten und allem, was ihnen gehörte, verschlang. Ich rede mit euch, die ihr mit eigenen Augen die großen Taten Jahwes gesehen habt. Also Mose sagt, ihr, unter euch gibt es noch welche, die haben noch als Jugendliche diese Wunder miterlebt. Ja, die sind noch mit aus Ägypten rausgekommen. Und die Elterngeneration ist inzwischen gestorben. Aber manche von euch, ihr wisst das noch. Jetzt eure Kinder werden das nicht mehr wissen. Deswegen erzählt es ihnen, sagt es ihnen. Ja? Es ist Vergangenheit, das ist jetzt vorbei. Aber der Gott, der mit euch unterwegs ist und mit dem ihr unterwegs seid, ist der gleiche. Und damit sie nicht vergessen, was das für ein Gott ist, ihr müsst ihnen das weitergeben. Und da sind eben diese großen Sachen dabei, wo Gott zugunsten Israels ihm geholfen hat und eingegriffen hat. Und sind eben auch die Gerichte dabei, wo Gott sein eigenes Volk, Leute, die Rebellion geübt haben, gestraft hat. Und auch das ist Teil der Erinnerung. Zehntens. Segen kann versprochen sein und trotzdem an Bedingungen geknüpft sein. Auch 11. Kapitel ab Vers 10. Denn das Land, in das du jetzt kommst, um es in Besitz zu nehmen, also Kanaan, ist nicht wie das Land Ägypten, aus dem ihr ausgezogen seid. Die Aussaat deines Samens hast du damals mühsam bewässern müssen, wie einen Gemüsegarten. Nein, das Land, in das ihr jetzt kommt, ist ein Land mit Bergen und Tälern, das vom Regen bewässert wird. Ein Land, auf das Jahwe, dein Gott, achtet, auf dem seine Augen ständig ruhen, von Anfang bis zum Ende des Jahres. Wenn ihr also auf Jahwes Gebote hört, die ich euch heute gebiete, dass ihr ihn, euren Gott, liebt und ihm mit Herz und Seele dient, dann gibt er eurem Land Regen zur richtigen Zeit, im Herbst und im Frühjahr, und du wirst dein Korn, deinen Most und dein Öl einbringen. Er wird dem Vieh auf deinem Land Gras geben und du wirst dich satt essen können. Aber nehmt euch in Acht, lasst euch nicht dazu verleiten, wegzugehen, dass ihr andere Götter verehrt und euch vor ihnen niederwerft. Dann wird Jahwes Zorn über euch kommen, er wird den Himmel verschließen, dass kein Regen mehr fällt, dann bringt der Boden keinen Ertrag mehr. Und ihr werdet bald aus dem Land, das Jahwe euch jetzt gibt, beseitigt sein. In Ägypten konnte man Felder bewässern, weil der Nil das Wasser lieferte. Das Land Kanaan ist anders. Dort ist man auf Regen angewiesen. Ohne Regen kein Ackerbau. Und Gott schickt den Regen nur, wenn das Volk ihm gehorcht. Gott verknüpft seine Zusagen mit Bedingungen. Gott schenkt ihnen das Land, aber ihr Wohlergehen hängt von ihrem Gehorsam ab. In Kanaan konnte es so aussehen, im judäischen Bergland, aber ohne Regen konnte es auch so aussehen. Ja, mehr so trocken und felsig und nicht so ergiebig. Wie wir am Klimawandel merken, können sich sogar selbstverständliche Rhythmen ändern. Es gibt jahreszeitliche Phänomene, aber selbst die sind keine absolut verlässlichen Naturgegebenheiten. Und in diesem Land, obwohl man mit Sachen so normalerweise rechnen konnte, Gott behält sich aber vor zu sagen, ich entscheide das. auf uns übertragen, Gott schenkt das Leben, er gibt uns viele Möglichkeiten mit sich, aber damit echter Segen spürbar wird, dafür müssen wir uns in seinen Bahnen bewegen. Wir sind immer noch dran, Mose bereitet das Volk für das, was kommt. 11. Punkt, keine Rücksicht und keine Furcht. Und zwar geht es jetzt um die Kanaaniter, wie soll man denen begegnen? Und da lese ich aus Kapitel 7, 1 und 2, es geht wieder darum, mit welcher Einstellung gehe ich jetzt da in den nächsten Abschnitt als Volk Israel. Kapitel 7, 1 und 2, wenn Jahwe, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er viele Völker vor dir vertreibt, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, wenn Jahwe, dein Gott, sie dir ausliefert und du sie schlägst, musst du unbedingt den Bann an ihnen vollstrecken. Du darfst sie nicht verschonen und keinen Bund mit ihnen schließen. Und noch Verse 17 und 18 dazu. Wenn du denkst, diese Völker sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Dann fürchte dich nicht vor ihnen. Denk daran, was Jahwe, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern angetan hat. Genau. Also Israel soll die Kanaaniter vernichten. Auf diesen Befehl sind 2 Reaktionen denkbar. Die einen könnten sagen, so hart ist das wohl nicht gemeint, so ernst brauchen wir das nicht zu nehmen, wenn wir einige verschonen, wird das schon in Ordnung sein. Aber der Herr sagt, nein, das werdet ihr bereuen. Die anderen könnten sagen, das trauen wir uns nicht. Wie sollen wir mit denen fertig werden? Da waren Riesen dabei, also großgewachsene Leute, die sind uns haushoch überlegen, aber der Herr sagt, doch, ihr könnt sie besiegen mit meiner Hilfe. Deswegen weder falsche Rücksicht noch Furcht sind angebracht. Macht einfach, was ich sage. Ist natürlich die Frage hier mit dem Heiligen Krieg, darf das sein? Also Gott ist der Herr über die ganze Welt, nicht nur über Israel. Und in Kanaan hatten sich Völker breit gemacht, die seinen Willen jahrhundertelang in eklatanter Weise ignoriert haben. Da gehört Kindesmisshandlung dazu, da gehören schwere Formen des Okkultismus dazu. Man kann den Spieß auch umdrehen und fragen, warum hat Gott so lange zugesehen? Ja, in 1. Mose 15, 16 steht, ihre Sünde hatte ihr Maß erreicht. Also es ist nicht ohne Grund, dass die vernichtet werden sollen. Im Übrigen gibt hier Gott seinem Volk keine pauschale Berechtigung, jederzeit überall Krieg zu führen, sondern es ist ganz spezifisch zu dieser Zeit und auf diesen Landstrich beschränkt. Und Gott geht mit seinem eigenen Volk ja auch nicht anders um, ja, sondern straft sie auch, wo sie sich von ihm entfernen, müssen sie nachher lernen, sie müssen nachher ins Exil, weil sie genau die Sachen übernommen haben von diesen Völkern. Also es wird hier nicht mit verschiedenen Maßstäben wirklich gemessen und Gott hat seine Gründe gehabt, warum er das so angeordnet hat. Natürlich im neuen Bund sieht Kampf anders aus. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sagt Paulus. Und die Waffen Gottes sind heute der Schild des Glaubens und das Schwert des Wortes. Die andere Gefahr ist Furcht. Einige Israeliten werden noch den Bericht der Kundschafter aus ihrer Elterngeneration von vor 40 Jahren im Ohr haben. Aber auch damals hatte Gott denen ja geantwortet und die übertriebene Darstellung der Kundschafter ihnen gezeigt, dass, wie schlimm das war, dass sie das so da überzogen dargestellt haben. Also in der moabitischen Tiefebene zu sitzen, einfach sitzen zu bleiben, aus Gleichgültigkeit oder aus Furcht, es ist keine Lösung. Damit werden die Israeliten weder dem Auftrag gerecht, die Kanaaniter zu richten, noch erwerben sie Land für sich. Es braucht entschiedenes Handeln. Auf uns übertragen, wie gesagt, natürlich, der Kampf sieht anders aus. Wogegen oder wofür kämpfen wir? Wir müssen aber wach sein und gegen das vorgehen, was unseren Glauben gefährdet, was in unserem Leben Gott Konkurrenz macht. Wir bekämpfen nicht Menschen, aber wir sollen uns selbst reinhalten. Für junge Leute kann das heißen, die Freundschaft mit jemand Ungläubiges aufzugeben, wenn es auf eine Partnerschaft hinauslaufen sollte, einfach weil wir für Gott reserviert sind und damit einen Lebensstil haben und einer Berufung folgen, die anderen nicht schmecken wird. Oder es kann heißen, unseren Medienkonsum zurückzufahren, besonders wo in Spielen und Filmen ständig in Verhalten anerzogen wird, was mit Gottes Prioritäten im Widerspruch steht. Es gibt die äußeren Feinde. die sind zu bekämpfen. Aber es gibt auch die inneren Feinde. Deswegen 12. Punkt. Wir bestehen die Prüfung, indem wir uns von Gottes Wort ernähren. Und nochmal geht es dem Mose drum, wie gestalte ich dieses Verhältnis mit Gott oder wie gestaltet Gott sein Verhältnis zu uns? Kapitel 8, Verse 2 bis 3 und 5. Kapitel 8, Vers 2. Du sollst immer daran denken, wie Jahwe, dein Gott, dich diese 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um dich demütig zu machen und dich auf die Probe zu stellen. Er wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Er gab dir das Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Jahwes kommt. Und Vers 5, daran kannst du erkennen, dass Jahwe, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. In der Wüste hat der Herr sein Volk auf die Probe gestellt. Es hat seine Abhängigkeit am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und es ist deutlich geworden, wie sie gestrickt sind. Sie haben viele Male versagt und Gottes Gnade und Hilfe erlebt. Und Gott möchte sehen, ob Israel in der Wüste was dazugelernt hat. Denn genauso wie das Volk als Bundespartner versagt hat, hat Gott sich als Bundespartner bewährt. Und er hofft, dass ihnen das eine Lehre war. Die Redeweise hier ist verkürzt. Erst heißt es, er gab dir das Manna zu essen. Dann heißt es, dass der Mensch nicht von Brot lebt, sondern von dem, was der Herr spricht. Also als sie Manna hatten, da hatten sie ja dann was zu essen. Aber man muss in Gedanken hinzufügen, er gab dir das Manna zu essen, also Brot vom Himmel, Brot von Gott. Und das weist darauf hin, dass zum Überleben das Entscheidende das Wort Gottes ist. Ja, Gott hat ihnen zu essen gegeben, aber er hat gleichzeitig deutlich gemacht, ich bin es, der euch versorgt. Der schlimmste Hunger ist nach dem Wort. So leitet Mose ein, was er nachher sonst noch alles zu vermitteln hat. Das Wesentliche ist nicht das Wohlergehen, sondern die Wahrheit. Manna alleine hält nicht am Leben. Die erste Generation hatte zu essen und ist doch nicht im Land angekommen, weil sie Gott misstraut haben. Gott erzieht Israel. Er führt die Israeliten bewusst in Schwierigkeiten. Er will sehen, wie reagieren sie, wenn es nicht rund läuft. Worauf verlassen sie sich, wenn ihnen etwas fehlt? Gott wusste natürlich, worauf das hinausläuft. Aber es sollte für alle sichtbar rauskommen, wie oberflächlich die Ergebenheit der Israeliten ist und wie brüchig ihre Gefolgschaft. Das Ergebnis soll eine realistische Selbsteinschätzung fördern. Natürlich ist ihre Stimmung immer wieder in Rebellion gekippt und sie haben schnell nach einem anderen Führer gerufen. Also ich glaube, mir geht das immer recht nahe, diese Verse da, er hat dich gedemütigt, deine Abhängigkeit hast du gemerkt und es ist tatsächlich so, dass Gott uns schwierige Situationen zumutet, aber er erzieht uns, ja, genauso Hebräer 12, 6, Gott erzieht uns. Wir müssen uns eingestehen, dass wir ein wirklich Gott wohlgefälliges Leben nicht hinkriegen. Das bringt uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen und ist uns immer wieder Anlass, Gott für seine Gnade zu danken. Notzeiten sind dazu gemeint, sich zu üben, sich in Treue zu bewähren, sich an Beständigkeit zu gewöhnen. Unser Betriebssystem ist der Glaube. In 5. Mose 8, Vers 16 steht, Gott demütigt uns, um uns am Ende Gutes zu tun. Das Erleben von Mangel führt zur Einsicht in unsere Bedürftigkeit, aber Gott versorgt uns gerne, die Israeliten in einem fruchtbaren Land und uns mit allen geistlichen Gütern. Fügen wir die Felder, die wir betrachtet haben, zusammen und setzen unseren Dodekaeder zusammen. Wir haben uns die verschiedenen Sachen angeschaut. Also zu den Rahmenbedingungen für das Gesetz und zu den Überlebensstrategien, die Mose dem Volk mitgibt, gehören diese Punkte. Erstens, die 10 Gebote werden wiederholt, aber angepasst. Gottes Wille ändert sich nicht, aber seine Umsetzung sieht anders aus. Zweiter Punkt, Gott zu begegnen ist lebensgefährlich. Wir brauchen einen Mittler. Drittens, das oberste Gebot ist, Gott zu lieben. Das schließt Gehorsam ein, aber es geht um Beziehung. Viertens, was der Herr verlangt, ist nur alles. Gott hat alles für uns getan, es ist angemessen, dass wir alles für ihn tun. Fünftens, ein Versagen, wie bei dem goldenen Kalb, darf nicht wieder vorkommen. Götzenbilder und Ersatzgötter sind ein No-Go. Sechstens, der Mittler Mose tritt für das Volk ein. Er tut das, indem er Gott seine eigenen Beschlüsse vorlegt. Siebtens, wir sind bevorzugt, ohne Verdienst. Das heißt, wir können uns glücklich schätzen. Achtens, bildet euch nichts auf eure eigene Leistung ein. Wenn ihr etwas vollbringen könnt, ist es Gott, der euch befähigt. Neuntens, vergesst nicht, wie ihr den Segen und das Gericht Gottes erfahren habt. Denkt an die Taten, die er vollbracht und die Strafen, die er verhängt hat. Zehntens, der Segen hat Bedingungen. Geht zur Wahl. Wer den Schöpfer nicht anerkennt, ist weltfremd. Elftens, gegenüber den Feinden sind Rücksicht oder Furcht beide fehl am Platz. Ich muss Einflüsse ausschalten, die mich vom Herrn wegziehen. Zwölftens, wir sind und bleiben von Gott abhängig. Die Prüfung bestehen wir im Glauben an sein Wort. Und so kommen wir zu dem vollständigen Körper. Das ist es, woraus Moses Ermahnungen zusammengesetzt sind. Und so leitet er die Auslegung des Gesetzes in 5. Mose ein.